People depend on e-commerce businesses, and many use ShipStation to manage their shipping. Last year, over 700 million shipping labels were printed by businesses using ShipStation. If you run a business that ships a lot of packages, save and get up to 90% off carrier rates with ShipStation. Go to ShipStation.com/program to sign up for your free trial. No credit card required, and you can cancel anytime. That's ShipStation.com/program.
Ich bin, so sagen viele, Deutschlands bekannteste Fußballstimme. Fast jeden Verein, nahezu jeden Wettbewerb habe ich schon kommentiert. Heute verrate ich euch und Ihnen, wie das Leben meines Kommentators aussieht und wie meine beiden Töchter mein Leben verändert haben. Ich bin Wolf Fuß, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Wolf,
herzlich
willkommen bei meiner Geschichte.
Hallo, ich freue mich, ja.
Ich freue mich sehr.
Ja.
Wolf, wir sind in einem Hotel.
Ja, natürlich.
Sind wir natürlich nicht einfach nur so, sondern du verbringst große Teile deines Lebens in Hotels.
Ja, das ist
wie viele Tage im Monat, würdest du sagen, bist du im Schnitt im Hotel?
Boah, Tage im Monat, es waren schon mal mehr, auch zu Champions-League-Zeiten, aber es sind immer noch, würde ich sagen, so grob über den Daumen, so 8 bis 10.
Mhm. Jeden Monat, ne?
Ja.
Das ist dann nur beruflich, zusätzlich kommt dann...
Ja, genau. Da ist noch kein Urlaub dabei. Also viele denken, ja, es ist ja auch ein bisschen Urlaub, so ein Fußballspiel zu fahren, aber es ist natürlich in allererster Linie des Jobs wegen.
Ja. Dann besprechen wir den Rest im Sitzen weiter,
naja,
wenn es genehm ist.
Ja, ja, klar.
Dann, Wolf,
ja,
lass uns doch gerne mal chronologisch starten. Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen allerersten Live-Kommentar?
Klar. Klar, klar. Gott sei Dank gibt es nicht mehr so viele, die sich daran erinnern. Gott sei Dank erinnert sich niemand dran, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht weitergegangen. Klar, ich habe angefangen Ende der 90er bei DF1, gab es damals noch. Leo Kirch war seiner Zeit voraus. Die haben Fußball aus allen Ligen gezeigt, unter anderem auch aus Südamerika, mitten in der Nacht. Keiner hat es gesehen. Es gab noch kein Social Media, das heißt, es gab auch keine anderweitige Verbreitung. Du musst es sehen, linear, live oder in einer Wiederholung erwischen. Ansonsten hast du es halt nicht gesehen und auch nicht auszugsweise. Ja, so haben wir angefangen. Also ganz viele. Also,
ja, ich meine, wie oft bist du dann nachts aufgestanden, hast Spiele aus Südamerika oder sonst woher kommentiert?
Oft, ja. Es war dann der erste Erfolg war, dass ich dann auch mal am Tag Fußballspiele.
Wie lange hat das gedauert?
Das hat ist gar nicht so lange gedauert. 3-4 Monate. Mhm. Dann war so Serie A und dann Premier League und so. Aber wirklich angefangen, und deshalb ist es für mich immer noch besonders, argentinischer Fußball, Clausura, Apertura, Boca gegen River, aber auch Brasilien, Flufla und was es da gibt an intensiven Derbys, da hat man sich das Rüstzeug geholt.
Ab wann war denn, ich meine, du bist die Nummer 1 in Deutschland.
Ah, ja.
Ab wann war absehbar, dass du auf einem Weg bist, wo du sagst, okay, jetzt geht's ganz nach oben? Ab wann hattest du das Gefühl?
Nie, weil es nie mein Antrieb war. Also es war jetzt nie mein Antrieb, der Beste zu sein, sondern ich wollte immer, es hat mir riesen Spaß gemacht. Also ich wollte, und weil es mir so viel Spaß gemacht hat, wollte ich eben der Beste sein, der ich sein kann.
Mhm.
Das bedeutet, gut vorbereitet in so eine Veranstaltung zu gehen. Eben nicht einfach nur mit 11 Namen oder mit 22 Namen ins Rennen zu gehen und dann versuchen, irgendwas zusammenzuschustern, sondern der große Teil, das wissen Sie wenigstens, liegt ja in der Vorbereitung. Also das ist die Arbeit. Wenn du anfängst, guten Abend, liebe Zuschauer, zu sagen, dann ist es nur noch Spaß. Also jetzt für mich. Deshalb war es jetzt nie, ich habe nie Dinge mit Kalkül gemacht, sondern immer die Dinge, Gott sei Dank, hatte ich das Privileg, immer die Dinge machen zu können, die mir Spaß machen. Und das hat sich dann so entwickelt, ja.
Ich muss ja dazu sagen, ich meine, wir sind ja jetzt schon seit einigen Jahren befreundet.
Ja.
Und es gibt wirklich wenige, die ich kenne, und das habe ich ja selber am Anfang bei dir nicht geglaubt, die sich so akribisch auf ein Spiel vorbereiten. Man könnte ja meinen, du kommentierst ja immer die Topspiele, wenn du jetzt das 4.700. Mal Bayern machst, da musst du dich darauf nicht mehr vorbereiten, weil du weißt es ja.
Ja.
Aber unser Freund Mourinho hat mir gesagt, als ihr in Lissabon wart, während der Champions League-Saison, die in der Corona-Phase da dann gemacht wurde, sind alle Leute dann auch mal tagsüber mal rausgegangen und hat gesagt, dich hat man kaum gesehen.
Ja, das stimmt.
Weil du die Wochen über da nonstop eigentlich am Schreibtisch saß und dich akribisch auf Spiel für Spiel vorbereitet hast.
Ja.
Warum ist es nicht so, wie viele denken, dass wenn die Bayern jetzt heute, ich meine, du könntest die Bayern jetzt ohne Vorbereitung natürlich auch kommentieren, aber was macht es aus oder warum sitzt du nach wie vor so akribisch in dieser Vorbereitung?
Ich glaube, dass die Routine ist der größte Feind, weil jedes Spiel ist individuell und deshalb hat jedes Spiel einen anderen Anstrich. Also es, mein Antrieb ist es immer, alles über ein Fußballspiel zu wissen. Das ist die absolute Illusion, aber das ist der Antrieb. Du musst irgendwann den Punkt finden, wo du sagst, okay, jetzt ist auch genug, jetzt weißt du alles. Und wenn du natürlich 10-mal Bayern kommentiert hast hintereinander, dann weißt du natürlich auch irgendwann alles. Und trotzdem geht es dann darum, und das ist ja die Schwierigkeit, gibt es noch einen Dreh, der möglicherweise dann am Ende zur Geschichte des Spiels werden kann. Mhm. Weil das wäre schlimm für mich, diesen Fakt zu verpassen. Also deshalb geht es natürlich um Statistiken, aber es geht auch um Ideen, es geht um Spielideen. Wie könnten sie spielen, wie könnten sie reagieren? Jetzt rede ich mit vielen Leuten, vielen Trainern oder Vereinsverantwortlichen, die mir alle so einen gewissen Input geben und den sauge ich auf. Und dann in dem Moment, wo die Spielsituation...
People do all their shopping online these days. You could say e-commerce businesses fuel our economy. And while many customers think their orders magically appear, it's not magic. Chances are their packages arrived thanks to ShipStation. Last year alone, over 700 million orders were fulfilled with ShipStation. ShipStation syncs orders from everywhere you sell into one dashboard. You can replace manual tasks with custom automations to reduce shipping errors. And ShipStation gets you the best rates across global carriers. You'll save up to 88% off UPS, USPS, and DHL rates, and up to 90% off FedEx rates. During the time you've been listening to this ad, another 1,400 packages were shipped with the help of ShipStation. Upgrade to a smoother shipping experience. Go to ShipStation.com/program to sign up for your free trial. No credit card or contract required and you can cancel anytime. That's ShipStation.com/program.
Letztlich eine Maßnahme erfordert, idealerweise schon im Vorwege zu wissen, okay, jetzt wird er so reagieren oder jetzt kommt das oder jetzt versucht er das und deshalb geht das nicht auf. Um quasi die Geschichte dieses Spiels in dem Moment zu haben, wo sie stattfindet. Mhm.
Du telefonierst ja in aller Regel auch noch mit den Trainern vorab. Wie sieht es aus?
Also Samstag ist eigentlich der Großteil der Arbeit getan. Also es passiert so die Woche über, dass man sich so auf einzelne Spieler, einzelne Verletzungen, häufig hast du da noch Europapokal, also dass du halt einfach in der Situation des jeweiligen Vereins bist. Dafür muss man viel lesen und viel telefonieren. Am Samstag ist dann maximal noch Trainergespräch und dann geht's los.
Wie lange dauert so ein Trainergespräch?
Unterschiedlich. Zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde.
Das ist dann per Telefon?
Ja, in der Regel per Telefon. Manchmal auch Auge in Auge, aber das ist tatsächlich eher selten.
Hast du zu jedem Trainer immer diesen Draht, dass du ihn vor einem Spiel anrufst?
Nein, völlig unterschiedlich. Also völlig unterschiedlich. Also ich würde sagen, so zu 75% der Bundesliga-Trainer habe ich, oder 80% der Bundesliga-Trainer habe ich einen guten bis sehr guten Draht oder sagen wir ein vertrauensvolles Verhältnis. Und dann gibt es einfach ein paar, die sich da grundsätzlich verweigern oder wo sich dann auch der Verein weigert. Mhm. Das sind dann häufig internationale Trainer, die das dann nicht kennen. Mhm. Also die von außen in die Liga kommen und diesen Austausch dann nicht so kennen aus ihrer Heimat oder aus England oder aus Spanien oder woher auch immer.
Du wirst mir natürlich jetzt nicht verraten, wer der unangenehmste ist, aber mit wem hast du denn ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, wo du sagst, da ist einfach auch auf Augenhöhe, mit dem kann man gut sprechen?
Es gibt ganz viele. Louis van Gaal war überragend. Also der hat mir ganz viel beigebracht über das, was ich... Ja, weil er hat mir Dreiecke gezeigt auf dem Spielfeld, die ich bis dahin noch nicht gesehen habe. Er saß wirklich mit der Taktiktafel vor mir an Champions-League-Tagen und hat angefangen, mir zu zeigen, wie gepresst wird, wie aufgebaut wird und hat Magnetsteine hin und her geschoben. Also das ist kaum in Worte zu fassen.
Aber wie besonders ist das für den, der ja wirklich schon alles gesehen
hat? Wir hatten, und da, genau da war die Situation, er kannte das nicht aus Spanien. Und dem wurde halt bayernseitig mitgeteilt, es könnte nicht schaden. Also auch für dich persönlich, und das ist ja so, also es ist ja auch unterstützend für den Trainer, solche Gespräche, wenn ich seine Einschätzung und seine Sicht auf die Dinge kenne. Dann kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen stärker formulieren, was die Mannschaft falsch macht oder inwieweit sie dem Plan eben nicht folgt in der Situation. Und er hat sich da am Anfang gegen gesträubt und dann hat er gesagt, komm, wir machen es mal. Und dann saßen wir, das waren alles Auge-in-Auge-Gespräche, saßen wir dann mittags im Mannschaftshotel und dann ging es los. Und das erste Gespräch war...
Am Spieltag,
ja. Und das erste Gespräch war sehr, sehr, sehr kritisch mir gegenüber. Also das kann jetzt nicht sein, dass ein deutscher Journalist jetzt versucht, mit mir über Taktik zu reden. Aber irgendwann war das Eis gebrochen. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass so ein gewisses Sympathieverhältnis auch aufgetaucht ist. Wir haben das dann auch vom Champions-League-Finale 2010 beispielsweise praktiziert. Und der war dann am Ende, war er sehr offen. Und als er dann weg ist von den Bayern, haben wir uns 2 Jahre später in Manchester wieder gesehen, da hat er einfach durch mich durchgeguckt. Ja. Ja.
Wie viele Spiele, Wolf, kommentierst du im Jahr?
So zwischen 50 und 60, je nachdem, ob noch ein großes Turnier ist oder so.
Ich meine, du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren unsere Nummer 1 bei Sky. Du hast jetzt einen großen Wechsel gemacht von Sat.1 zu RTL. Zusätzlich bist du ja auch noch bei Magenta. Ja. Ist das eigentlich momentan die erfolgreichste Zeit deiner Karriere?
Da mache ich mir keine Gedanken. Über Erfolg mache ich mir keine Gedanken. Aber wirklich. Also das ist, ich habe das...
Ist das die glücklichste Zeit?
Auch das nicht. Also es ist einfach eine glückliche Zeit. Und die glückliche Zeit ist es, seit ich das mache. Also ich mache das jetzt nicht abhängig von wirtschaftlichem Erfolg oder von der Prominenz der Spiele, sondern ich darf immer noch das machen, was mir am meisten Spaß macht.
Was würdest du denn dann vielleicht im Umkehrschluss sagen, was war denn vielleicht die mutigste Entscheidung deiner Karriere bisher? Du hast ja schon einige Mal auf den Sender gewechselt.
Ja, also die mutigste Entscheidung war 2009 von Sat.1 das Angebot zu bekommen, mit Johannes Kerner und Franz Beckenbauer die Champions League zu machen. Da muss man nicht mutig sein. Also da musst du halt Ja sagen. Ja, also in dem Moment. Also musste ich einmal kurz fragen, was wollen die dann mit mir in diesem Line-Up? Aber dann, das war wahrscheinlich die, wenn du jetzt von Karriere sprichst, die karriereveränderndste Entscheidung, 2009 Champions League zu machen für Sat.1.
Wie hast du diese Zeit erlebt, dann plötzlich mit Johannes B. Kerner und Franz Beckenbauer und du?
Es war überragend. Also es war wirklich überragend. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind mit Franz Beckenbauer durch Europa geflogen. Er hat, weil er immer sehr früh fliegen wollte, er hat über den Wolken Eierspeisen und Kaffee serviert, quasi als Entschädigung, dass wir früh raus mussten. Ja, das war ein Hammer-Dreier. Ja, klar. Ja. Wobei, er hätte es auch in der Lufthansa gekommen. Der hat auch aus dem Privatjet Linienmaschinen warten lassen.
Das musst du jetzt natürlich.
Nein, das gab's also tatsächlich mal, dass wir mal etwas später losgekommen sind, aus Valencia, meine ich. Und ein Kollege hatte in Salzburg einen Anschlussflug mit Air Berlin, glaube ich, gab es damals noch, nach Hamburg. Ja. Nicht drauf festnageln. Und der Franz hat aus 8000 Meter Höhe den Chef, der Air Berlin, angerufen und gesagt, da kommt jetzt noch ein ganz lieber Kollege, der kommt allerdings 10 Minuten, 5 Stunden später. Die sollen da mal warten. Ja. Glaubst du, dass sie gewartet haben?
Ich tippe ja.
Richtig. Ja. Er wurde mit einer Limousine abgeholt, in die neue Maschine gebracht, saß erste Reihe und dann ging es los.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, da warst du ja auch noch Mitte 30 zu der Zeit, ne? Damals, die Zeit.
Ja.
Ich meine, das wäre ja heute noch was sehr Besonderes. Aber total, gerade mit Mitte 30 dann auch im Privatjet mit Franz Beckenbauer. Ja,
du sitzt halt, du sitzt
was macht
mit großen Augen. Ja, das immer, ich saß so mit großen Augen und hab's geschehen lassen. Ja, also wir saßen da mit Politikern, mit Staatsoberhäuptern, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Blaublütern. So saßen wir da zusammen in Hotels wie diesen, in Hotelzimmern wie diesen.
Ja. Gern geschehen. Ja. Und der Zuschauer weiß, nicht jeder Zuschauer weiß das vielleicht, du bist ja nie im Stadion alleine, sondern hast immer einen Kommentatorassistenten.
Ja.
Seit wann eigentlich?
Seit 2004, meine ich. Ja.
Und über viele, viele Jahre hatte ich ja einer deiner besten Freunde, Michael Morhardt, begleitet.
Ja.
Ich sage, hat er, weil er leider viel zu früh verstorben ist. Das war für uns alle natürlich ein Schock, aber keiner hatte ja den Kontakt, den du zu ihm hattest.
Ja, das stimmt.
Als das dann urplötzlich die Nachricht kam, ich weiß, du hast mich damals dann noch darüber informiert. Was hat das mit dir gemacht?
Es war in einer Phase, es war zwei Tage vor dem spannendsten Bundesliga-Saisonfinale der letzten Jahre. Das war Donnerstag. Er hat ja auch mein Büro gemacht und meine Reisen organisiert und alles, was dazugehört. Und da rief mich morgens seine Frau an und ich bin aufgrund der Kinder sehr, sehr früh wach, die rief mich also an und ich konnte nicht rangehen in dem Moment und dann war mir schon klar, als ich das gesehen habe, okay, da irgendwas stimmt nicht, also du denkst nicht, dass er stirbt oder so, du denkst, hat sich ein Bein gebrochen oder so, irgendein Unfall oder sonst was, ja. Und dann stellte sich eben im Laufe des frühen Vormittages heraus, tatsächlich, er hat einen Herzinfarkt und hat's dann nicht geschafft. Und das wirklich in einer Phase, in einer maximalen Druckphase, das war hart. Das muss ich sagen. Also das war wirklich hart. Was für mich so als Leuchtturm stand, war dieses Fußballspiel. Also es war von vornherein klar, ich mache auf jeden Fall, Dortmund-Mainz war das, ich mache dieses Spiel auf jeden Fall, auch um so einen Hauch Normalität zu haben. Diese Nachricht ist in der Bild-Zeitung auf Seite 1 Hauptschlagzeile gewesen, also über dem Bruch. An diesem Samstag, also wo wirklich das größte Finale der Bundesliga der letzten 10, 15, 20 Jahre stattgefunden hat. Und dann kamen, und natürlich hunderte, tausende Leute kamen, um bei mir zu kondolieren. Wie du sagst, wir hatten fast ein brüderliches Verhältnis, dass sich auch alle Kollegen halt bei mir gemeldet haben. Mhm. Ich habe in der Zeit, ich weiß es nicht, innerhalb von 2 Stunden, nachdem die Todesnachricht in der Welt war, 500 E-Mails, SMS, WhatsApp, reicht wahrscheinlich nicht. Boah, das war eine maximal intensive Zeit, das muss ich sagen. Ja, das war. Aber wahrscheinlich hätte er auch gewollt, dass ich das Spiel mache und ja.
Weil du sagst, ihr hattet wie Brüder, also ein brüderliches Verhältnis. Du kannst ja dennoch vernünftig darüber sprechen, weil du auch, finde ich, eine ganz besondere Beziehung zum Leben hast. Du sagst, oder hast mir ja auch mal gesagt, es gehört nun mal zum Leben dazu.
Ja. Ja,
Musstest du das erst lernen, so damit umzugehen, oder wie kam das?
Nö, also sag mal so, das wichtigste Ereignis für mich als Fußballkommentator war, als Ümit Özat mit dem 1. FC Köln 2009 in Karlsruhe spielend an einem warmen Sommertag zusammenbrach ohne Gegeneinwirkung.
Du hast es kommentiert.
Und um sein Leben gekämpft hat. Und das war, wenn ich das erzähle, läuft es mir wirklich eiskalt in den Rücken runter. Also das war so mit das Härteste, aber sehr, sehr wesentlich als Erkenntnis für mich. Es ist nur Fußball. Also wir haben 20 Minuten lang, plus minus, 20 Minuten lang als Zuschauer und ich als Kommentator mit ihm gekämpft um sein Leben unter dem Eindruck des Gesehenen und Geschehenen sind dann im Karlsruher Wildpark auch nochmal 3-4 Leute kollabiert. Das heißt, es ist eine Armada an Rettungswagen in dieses Stadion reingefahren, hat Leute rausgezogen. Also wir waren mittendrin in der Tragödie, ohne zu wissen, ob es gut ausgeht. Und danach ging das Spiel weiter. Also er wurde abtransportiert, es hieß dann, er ist stabil, auf dem Weg ins Krankenhaus, so. Und die Polizei hat damals entschieden, dieses Spiel weiter laufen zu lassen. Und in dem Moment, wo wieder angepfiffen wird, habe ich den Zuschauern auch gesagt zu Hause, ich habe alles, nur jetzt keine Lust mehr, dieses Spiel zu kommentieren. Winnie Schäfer saß noch neben mir, der hatte bei der Mini-WM in Frankreich Marc-Vivien Foé verloren. Der hat also sofort umrissen, was da vor sich ging. Und das war die wesentlichste Erkenntnis in meinem beruflichen Schaffen, dass Fußball nicht das Wichtigste
ist. Du hast es aber dann natürlich zu Ende kommentiert.
Klar. Ich habe es zu Ende kommentiert und bin dann nach Hause gefahren. Mhm. Ja, das hat mir sehr eindrucksvoll gezeigt, was ich vorher schon sagte, es geht dir gut, wenn du sagen kannst, die 90 Minuten sind das Wichtigste in meinem Leben, jetzt. Ja, es gibt wesentlich wichtigere Dinge. Mhm. Und Ümit Özhan musste danach auch, also er hat überlebt, ne, musste danach seine Karriere, hat danach kein Spiel mehr gemacht, musste seine Karriere beenden. Und in der Türkei, 3 oder 4 Jahre später, kam irgendein random Deutsch-Türke auf mich zu und sagt, hey, ich habe dich damals gehört, wie du das gemacht hast, wie du das gelöst hast, mit wie viel Sensibilität und hatte so Tränen in den Augen stehen. Das hat mich tief beeindruckt. Dann hat er mich gedrückt und dann habe ich, okay, also das war wahrscheinlich das größte Kompliment, was mir jemals einer gemacht hat für 90 Minuten. Das war fernab von Champions League-Finale und weiß ich, Topspiel oder so. Das war einfach nur ein Freitagabend-Fußballspiel KSC gegen den 1. FC Köln. Mhm.
Du hast ja gesagt, es gibt natürlich wichtigere Sachen.
Ja.
Die eigene Familie.
Zum Beispiel.
Klar. Jetzt bist du ja mit deiner Partnerin Anna Kraft, ja, auch Moderatorin, ja, bei RTL, ja, schon seit 14 Jahren.
Die einen sagen so, ja. Ich sage immer ein gutes halbes Jahr. Ja.
Liebe Grüße an Anna an der Stelle. Also ich würde sagen, so um die etwas mehr als ein Jahrzehnt.
Ja.
Zusammen.
Nein, das ist
wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Bei Sat.1.
Bei Sat.1. Und als du sie gesehen hast, war da direkt klar für dich, ja, versuchen wir es mal?
Nö, das hat alles einen Moment gedauert. So, das war, irgendwann war klar, dass das passt. So. Mhm. Also, dass wir so eine Wellenlänge haben und dass es auch sonst ganz gut funktioniert. Nein, und dann, das war klar. Aber man hat dann relativ schnell habe ich festgestellt, dass das so einen höheren Wert hat als die Beziehungen, die ich davor geführt habe. Mhm. Also deshalb war es dann keine Überraschung, dass dann irgendwann Kinder dazu kommen.
Und wie gesagt, ihr habt 2 tolle Töchter,
ja,
mittlerweile bekommen.
Ja.
Hat sich, oder inwiefern hat sich dann auch deine berufliche Reiserei dahingehend verändert oder ist das alles gleich geblieben? Oder guckst du, dass du jetzt doch mal den frühesten Flüger irgendwie,
klar,
zurückbekommst?
Ja, klar. Also das ist so Ausschlafen am Spielort, das gibt's nicht mehr. Ne. Ich bin meistens auf dem ersten, dann auf jeden Fall aber auf dem zweiten Flieger. Versuche teilweise halt auch am Spieltag zu fliegen. Hab ja die internationale Reiserei, schon als meine große Tochter 2018 auf die Welt gekommen ist, eingestellt, einfach weil ich wusste, wenn du Champions League kommentierst und Bundesliga, bist du alle 3 Tage unterwegs. Und das bedeutet, du bist einmal kurz zu Hause, wechselst die Hemden. Und das war nicht der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, oder wir uns dazu entschieden haben, Kinder zu bekommen. Mhm. Sondern ich wollte aktiv dabei sein. Ich wollte das miterleben, wie die aufwachsen. Und jetzt, wenn ich die 2 sehe, dann weiß ich auch warum. Ja, also, weil es einfach tolle Mädels sind.
Abschließend. Wer ist die berühmteste Person in deiner Telefonliste?
Also die berühmteste Person meiner Telefonliste war jahrelang Franz Beckenbauer. Ja. Das muss man wirklich sagen. Franz Beckenbauer war der berühmteste Mensch für mich der Welt.
Auch egal, wo ihr wart, ne?
Also ja, das, ja, ja, es war wurscht. Ich habe erlebt, wie der für Massenauflauf gesorgt hat in Rumänien, mitten an der Kreuzung, wo ihn ein Taxifahrer erkannt hat und die Leute ausgestiegen sind. Und er hat, also, La Ola wurde gemacht in Timișoara für ihn im Stadion. Also das war wirklich der mit Abstand berühmteste und wahrscheinlich auch beliebteste Mensch, den ich jahrelang als Kontakt hatte. Heute, aber weiß ich gar nicht, es ist so eine Troika. Ich habe ja die Sendung schon mal gesehen, also deshalb musste ich mir ja vorher Gedanken machen. Und es ist, also es geht zwischen Lothar, Kloppo und Toni Kroos. Ich glaube, dass am Ende, am langen Ende der berühmteste wirklich Toni Kroos ist.
Damit ist er dann auch alleiniger Spitzenreiter.
Also ganz viele, für ganz viele.
Die vierte Person wäre das?
Ich rufe ihn an.
Ja.
Er ist berühmt, aber beschäftigt.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at shipstation.com/audio. That's shipstation.com/audio.
Oder mit den Kindern? Man weiß es nicht. Okay, das hat schon mal super funktioniert.
Okay. Du, vielleicht. Es kann ja sein, dass er... Wir machen ja jetzt noch eine Challenge. Ja. Vielleicht ruft er dich ja noch
zurück.
Ja. Wer weiß das.
Ja.
Wolf, kommen wir zu unserer Challenge.
Ja.
Du hast die Flasche vors Bett gestellt.
Ja,
derjenige,
vor
der
mein Bett habe ich.
Weniger Versuche braucht,
ja,
gewinnt. Der Verlierer muss wie immer, wie du weißt, ein Foto inklusive des Textes posten auf Instagram und der Gewinner bestimmt. Deal.
Deal.
Ja. Wer beginnt?
Na, du legst vor.
So, mittig zu dem, wie nennt man das, Carport oder Sofachen oder wie auch immer.
Okay. Carport. Ich glaube, man nennt das Carport. Ja?
Eins. Ah, hätte noch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich leider über...
Über Eck.
Ah, ich wusste es. Zwei.
Zwei.
So, drei.
Okay.
Drei ist nicht so einfach, mein Lieber.
Nee, drei ist gut. Drei ist gut, weiß ich schon. Die Show beginnt.
Eins.
Oh, das wird nicht zu schaffen.
Ich tippe.
Na, ich auch.
Zwei. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Das hätte ich nicht mehr gedacht.
Hat er auch die Kamera da hochgeschossen. Das ist schlecht. Sieht man das? Sieht man das, dass hier alles voller Kameras ist? Soll ich vielleicht vorbeischießen, dass es nicht also, noch länger dauert?
Du bist ja ein Großer.
Oder ist das
gutmütig?
Habe ich extra gemacht.
Das Ding.
Ja.
Wolf.
Warte mal, vielleicht hätte ich mir besser mit der Pike geschossen. Ja.
Ja.
Mit Pike wär's
gut. Also 3-4 habe ich das Ding gemacht. Wolf, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast.
Ja, gerne.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und ich freue mich auf all das, was noch kommt.
Alles Gute.
Life can be chaotic. If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment add to the chaos. Use ShipStation instead. With ShipStation, you never have to worry about shipping and fulfillment again. Whether you're running a business out of your garage or you have multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your business's growth. Save time with one login for all your stores and by automating repetitive tasks. Plus, you'll save money with the best shipping rates from global carriers. ShipStation's industry-leading features help you deliver a better customer experience. They'll get accurate and faster shipments, along with automated tracking updates with your branding. And with up to 88% off UPS and USPS rates, and up to 90% off FedEx rates, ShipStation is the fastest and most affordable way to ship. Calm the chaos. Switch to ShipStation today. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.